das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend zu den Tagesthemen. Heute mit einer Nachricht, die hoffen lässt, dass es wirklich schneller geht mit dem Impfen. Zeigen wir gleich. Zunächst aber hat Robert Holm heute in der Früh erfahren, in Deutschland morgens um 8, wie sehr sich die Menschen nach guten Botschaften sehnen.
Die meisten hier müssen gleich weiter zur Arbeit. Es ist 8 Uhr früh und am Bahnhof Friedrichstraße in Berlin liegen die frischen Zeitungen. In den Artikeln geht es wieder um Lockdown-Pläne. Es geht um Bund-Länder-Treffen. Auch Nachrichten zum Impfen sind zu lesen, wenn das denn jemand alles noch liest.
Ja, ehrlich gesagt, inzwischen nicht mehr alles.
Corona-Themen überfliege ich mittlerweile nur noch, ob nun Lockdown oder Lockerung. Also mich interessieren da die ganzen Zwischenschritte nicht mehr. Ich möchte wissen, woran ich bin und ob es nun vorangeht oder nicht.
Gut ein Drittel der Deutschen ist pandemiemüde, will nichts mehr von Corona hören. Das wird auch heute Morgen hier im Bahnhof deutlich.
Also ich lese keine Zeitung, wo Corona-Nachrichten drin vorkommen und versuche es langsam zu vermeiden.
Es sind gar nicht unbedingt die ganzen Corona-Regeln, auch nicht die Wissenschaft. Was die Leute hier heute Morgen am meisten nervt, ist vor allem das politische Hin und Her.
Klar, es hängt einem manchmal zum Halse heraus, aber ich möchte schon wissen, wohin es geht.
Auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, das eine oder andere kann ich nicht mehr hören, aber nach ein, zwei Tagen gucke ich dann doch wieder rein.
Ich will im Sommer in die Türkei reisen und da interessiert mich auch jetzt schon, wie viele Corona-Fälle es in der Türkei gibt.
Deswegen checkt er die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag.
Coronavirus Türkei. Zum Beispiel in der Türkei steigt es jeden Tag mehr. Gestern waren es zum Beispiel um die 49.000 und heute ist es schon um 54.000 geworden. Was an, ob man überhaupt reisen darf, ob es eine Reisewarnung geben wird und so. Also solche Sachen.
Corona beeinflusst eben den Alltag aller Menschen, auch wenn es nervt. Doch es gibt ja zum Glück nicht nur Nachrichten.
In der Tat lese ich gerne Magazine über Kochen und Reisen, aber auch gerne Kinozeitschriften.
Mal etwas anderes lesen. Vielleicht gar nicht schlecht. Denn ob wir wollen oder nicht, die Corona-Nachrichten werden uns noch lange begleiten.
Umso schöner, wenn die Nachrichten von einem Rekord erzählen, einem Impfrekord. Mit mehr als 650.000 Impfdosen an einem Tag wurden in Deutschland gestern so viele Menschen wie noch nie gegen Covid-19 geimpft. Und natürlich hoffen jetzt alle, dass es von Tag zu Tag mehr wird. Beim Warten auf den Impfstoff sind manche Bundesländer schon so ungeduldig geworden, dass sie kurzerhand auf eigene Faust bestellt haben, und zwar einen Impfstoff, der in der EU noch gar nicht zugelassen ist, Sputnik V. Ist das jetzt ein schwer unsolidarisches Foul oder nur der richtige Anstoß zur richtigen Zeit? Den Gesundheitsminister jedenfalls hat es wohl beeindruckt. Gabriele Dunkel.
Hier im bayerischen Illertissen, hinter diesen unscheinbaren Mauern, soll künftig der russische Sputnik V-Impfstoff produziert werden. Die Produktion ist noch nicht einmal angelaufen, doch schon spaltet sie die Gemüter, die Länder bis hin zur EU. Bayern hat sich die Option auf 2,5 Millionen Sputnik-Dosen gesichert, egal ob direkt von hier oder aus Russland geliefert. Der Vorvertrag ist unterschrieben, geliefert wird, wenn die Europäische Arzneimittelagentur das Vakzin zulässt. In welche Arme der russische Stoff dann verimpft wird, ist klar.
Ich denke, erstmal haben wir natürlich den Freistaat im Blick, das ist ja klar, aber ich will nicht ausschließen, dass wir da auch mit anderen drüber reden, wenn es bestimmte Notstände gibt oder bestimmte Szenarien. Das halte ich durchaus für möglich. Wir sind ja immer in einem solidarischen Miteinander.
Für Thürings Ministerpräsidenten sieht Solidarität allerdings anders aus. Aus Rücksicht auf alle Länder verzichtete man hier auf einen Solo-Vertragsabschluss mit den Russen.
Nun erlebe ich, dass der Kollege Söder anfängt und andere Bundesländer offenkundig in den Wettbewerb einsteigen. Das ist nicht gut. Es wäre nur richtig, einen einheitlichen Rahmenplan für ganz Deutschland, denn wir kriegen alle Impfmengen gemeinsam und wir müssen sie auch gemeinsam verteilen.
Doch Tempo beim Impfen geht eben nur mit ausreichend Impfstoff. Das haben die letzten Monate gezeigt. Auch Mecklenburg-Vorpommern setzt da lieber auf Eigeninitiative, auf 1 Million russische Impfdosen.
Eine Option heißt ja, bereits vor der Zulassung melde ich Interesse an und kaufe aber erst nach Zulassung. Die Bundesregierung hat schon den Fehler gemacht und hat BioNTech nicht rechtzeitig in Mengen optioniert. Und dieser Fehler sollte bei Sputnik nicht wieder passieren.
Das europäische System der Impfstoffbeschaffung der Bund scheint nun auch nicht mehr daran festhalten zu wollen. Der Gesundheitsminister will wohl nicht auf die EU warten, die derzeit keine Verträge mit Russland abschließen will.
Daraufhin habe ich auch im EU-Gesundheitsministerrat für Deutschland erklärt, dass wir dann bilateral auch mit Russland reden werden. Und zwar erstmal darüber reden werden, wann überhaupt welche Mengen kommen könnten.
Derzeit prüft die Europäische Arzneimittelagentur EMA die Zulassung allerdings noch.
Die publizierten Daten sehen sehr gut aus, das kann man sagen. Und wenn der Impfstoff geprüft und zugelassen wird, hätte ich persönlich auch nichts gegen den Einsatz des Impfstoffes einzuwenden.
Ohne EMA-Zulassung hat die Slowakei den Impfstoff in Russland bestellt und zweifelt aber nun an der Qualität der gelieferten Dosen. Sie wurden noch nicht durch die Kontrollbehörde freigegeben und werden möglicherweise wieder nach Russland zurückgeschickt.
Sputnik V. Warum wir auf das Vakzin aus Russland nicht verzichten sollten und was Impfen mit Politik zu tun hat. Die Meinung von Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk.
Auch wenn es keine Riesenmenge ist, Deutschland sollte Sputnik V bestellen. Natürlich nur, wenn die Europäische Arzneimittelagentur den Impfstoff auch gründlich durchleuchten kann und wenn die Qualität der ausgelieferten Chargen überprüft werden kann. Das sollte bei der geplanten Produktion in Deutschland aber kein Problem sein und eigentlich für alle Impfstoffe und alle Medikamente gelten. Klar, Sputnik kommt spät, weil er erst im Sommer und Spätsommer geliefert werden kann. Bis dahin hat die EU schon sehr viel Impfstoff bestellt. Aber mal ehrlich, wer will sich darauf noch verlassen, nachdem die Pharmafirmen ständig ihre Liefermengen ändern? Oder es tauchen plötzlich neue Nebenwirkungen auf, völlig normal bei einer so schnellen Impfstoffentwicklung, aber eben schwer vorauszusagen. Deshalb lieber zu viel als am Ende zu wenig. Es geht schließlich um Menschenleben. Aber die Menschenrechtsverletzungen in Russland, die sollten trotzdem konsequent angeprangert und geahndet werden. Das sollten im Übrigen auch Menschenrechtsverletzungen in China, auch wenn wir Millionen Masken und Antigentests made in China benutzen. Außerdem, gerade weil die lieferbare Menge an Sputnik V überschaubar ist, besteht nicht die Gefahr einer Abhängigkeit oder gar Erpressbarkeit. Was wir aber tun sollten, gegenüber Putin mit einer Stimme sprechen. Der hat sich schon immer gefreut, wenn er spalten und damit den Westen schwächen konnte. Warum einige Ministerpräsidenten ihm ohne Not diesen Gefallen jetzt getan haben, bleibt ihr Geheimnis. Denn Zeitdruck gab es keinen, nur bei manchem vielleicht ein bisschen Profilierungsdruck.
Die Meinung von Monika Wagner. Ob nun mit Sputnik V oder den anderen Vakzinen, es wird noch eine Weile dauern, bis so viele Menschen geimpft sind, dass wir wieder normaler werden leben können. Bis dahin kämpft Deutschland gegen weiter kletternde Infektionszahlen. Die deutsche Intensivmedizin fleht die Politik heute geradezu an, nochmal alles herunterzufahren in Deutschland, um sehr viele Schwererkrankte und Tote zu vermeiden. Doch weil viele Länder lieber ihre eigenen Wege gehen in diesem unseren föderalen System, fährt der Bundesadler jetzt seine Kralle aus und will den Weg von Berlin ausweisen. Christine Becker.
Es ist ein Ritual geworden, seit Monaten. Die Kanzlerin, die Länderchefs, Lockdown, Lockerungen, lange Diskussionen. Und dann macht das eine Land es so, das andere so und der Bund schaut zu. Nur funktioniert das noch?
In dieser dritten Welle scheinen Bund und Länder inzwischen paralysiert zu sein. Sie arbeiten nicht mehr zusammen, sondern teilweise gegeneinander. Und das ist in der Geschichte des deutschen Föderalismus doch eine besondere Situation.
Das bunte Allerlei der Bundesländer. An sich schön, aber schwierig in der Krise. Die Kanzlerin schon länger ungeduldig. Die Pandemie macht keine Pause.
Eine Möglichkeit ist dann eben auch, das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen. Und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da.
Mehr Entscheidungsgewalt für den Bund, mehr Einheit deutschlandweit, mehr Bundestag statt Videokonferenzen mit den Ländern. SPD und Opposition wollen das schon länger und auch in der Unionsfraktion zunehmend Zustimmung und Hoffnung, so das Dickicht unterschiedlicher Corona-Regeln zu lichten.
Wir haben Interesse daran, das Infektionsschutzgesetz nachzubessern und zwar in einem Maße, dass der Bund auch in der Lage ist, die sogenannte Notbremse zu ziehen. Das heißt, dass wir einheitlich in Deutschland dann auch dafür sorgen können, dass gleiche Regeln überall herrschen.
Das hieße wahrscheinlich aber auch, dass 16 Bundesländer Macht abgeben müssten an den Bund. Und da ist noch nicht jeder überzeugt. Es läuft doch schließlich irgendwie.
Ich finde, wir haben im Moment alle Instrumente, die man braucht. Wir wenden den Rheinland-Pfalz auch absolut konsequent an. Das führt auch nicht immer nur zur Freude. Auch Landräte gibt es in unserem Bundesland, die wir anweisen mussten, damit diese Regelungen durchgeführt werden. Aber ich finde, wir haben das ganze Instrumentarium.
Nur die Anwendung offenbar doch schwierig. Und es geht natürlich ums Grundsätzliche. Und in einem Wahljahr auch um die Frage, was das politisch bedeutet.
Wenn man die Bundeskompetenzen verlagern würde, wäre das eine ambivalente Geschichte für die Ministerpräsidenten der Länder. Auf der einen Seite wären sie sicherlich in der Lage, die Verantwortung für diese Maßnahmen auf den Bund dann stärker abzuschieben. Auf der anderen Seite wäre das auch ein Verlust an Bedeutung der Landesebene, den sie natürlich nicht gerne tragen möchten.
Bund, Länder, Pandemie. Es bleibt kompliziert.
Daniel Günther ist der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein, dem Bundesland mit dem niedrigsten Infektionsgeschehen, so niedrig, dass ab kommender Woche in den meisten Landkreisen die Restaurants wieder öffnen sollen, zumindest draußen. Guten Abend, Herr Günther.
Guten Abend, Frau Miosga.
Während die Kanzlerin und einige ihrer Kollegen einen harten Lockdown fordern, wird in Schleswig-Holstein ab kommenden Montag wieder gefeiert. Wo ist hier der Fehler?
Es ist ja nicht gesagt, dass bei uns gefeiert wird, sondern wir öffnen bei uns die Außengastronomie, so wie wir das lange vorher angekündigt haben. Und das steht all dem, was auf Bundesebene diskutiert wird, auch überhaupt nicht im Widerspruch, weil wir überall dort, wo wir eine Inzidenz unter 100 haben, so agieren können. Das haben wir ja in allen Konferenzen auch so verabredet. Und trotzdem bleibt es richtig, wenn Inzidenzen hochgehen, wenn die Werte höher sind, dann muss hart gehandelt werden. Und genau das machen wir in Schleswig-Holstein auch, dort, wo die Werte entsprechend hoch sind.
Es gibt aber Länder, die halten sich nicht so strikt an die vereinbarten Regeln und ziehen nicht die Konsequenz der Notbremse bei Inzidenzen über 100. Ist es da nicht geboten und auch vernünftig, dass der Bund dann einschreitet und diese Notbremsen durchsetzt?
Also ich bin zumindest offen dafür, auch eine Diskussion über strengere Regeln auch im Infektionsschutzgesetz zu führen. Ich kann das auch verstehen, dass auf Bundesebene da ein gewisser Frust ist, wenn das in Ländern nicht gemacht wird. Und ich kann auch nur zu allen Kolleginnen und Kollegen sagen, es macht Sinn, diese Regeln genauso einzuhalten, wie wir es beschlossen haben. Und alle Länder, die das tun, beweisen auch, dass es wirklich hilft. Wir haben in Schleswig-Holstein die Situation in Flensburg gehabt. Viele britische Mutanten, enorm hohe Infektionszahlen und durch einen harten Schnitt durch die Notbremse ist es uns gelungen, die Zahlen auf ein Drittel wieder runterzuführen. Und das muss auch so im Handeln sein. Und wir haben klare Beschlüsse, die müssen umgesetzt werden. Und wenn das nicht gemacht wird, bin ich offen für eine solche Diskussion.
Nur damit ich das richtig verstehe, Sie sind dafür, dass der Bund sagen darf, lieber Herr Hans im Saarland, lieber Herr Laschet in Nordrhein-Westfalen, wenn bei dir in einigen Landkreisen die Inzidenz über 100 steigt und du hältst dich nicht an die vereinbarten Vorschriften, dann dürfen wir, der Bund, dir vorschreiben, was du zu tun hast und du wirst auch sanktioniert, wenn du dich nicht daran hältst.
Nein, ich bin definitiv dafür, dass es ein klares Regelwerk gibt und das eben besagt, wenn die Zahlen aus dem Ruder laufen. Und das ist so, wenn die Inzidenz über 100 ist, wenn sie stark ansteigt, dann müssen harte Schritte dort auch gemacht werden. Und dafür haben wir ein Regelwerk. Deswegen würde ich von meiner Seite aus nie fordern, dass es in einem Bundesgesetz geregelt werden muss. Denn wir haben ein Infektionsschutzgesetz, was Maßnahmen erzwingt. Wir haben klare Regelungen in der Ministerpräsidentenkonferenz verabredet. Und die müssen jetzt einfach nur umgesetzt werden. Von daher kann ich keinen Bundesgesetz ruft.
Die werden nicht umgesetzt. Was macht man denn mit diesen Länderchefs und Chefinnen, die sich einfach nicht daran halten?
Das ist verantwortliches Handeln, das entsprechend auch umzusetzen. Ich kann ja nur für die Verantwortung sprechen, die ich in Schleswig-Holstein habe. Und ich finde, es ist unsere Pflicht in dieser Situation, auch das einzuhalten, was wir miteinander vereinbart haben. Und wir stellen das ja auch unter Beweis, indem wir in den Bereichen hart handeln, wo die Inzidenzen hochgehen. Und auch unter Beweis stellen, dass wir niedrige Inzidenzen auch erreichen können mit diesem konsequenten Handeln. Und das muss natürlich in ganz Deutschland erfolgen.
deswegen sage ich nochmal, ich bin offen für eine Diskussion, dass wir das in einem Bundesinfektionsschutzgesetz genauer regeln, in dem Sinne, wie wir jetzt ja auch Verständigungen in der Ministerpräsidentenkonferenz schon haben.
Sie haben den Kollegen Söder und Kretschmann aus dem Süden der Republik neulich Effekthascherei vorgeworfen, als sie sich für einen harten Lockdown stark gemacht haben. Ist dann der CDU-Vorsitzende Armin Laschet mit seinem Brückenlockdown jetzt für Sie auch ein Effekthascher?
Nein, ich habe den beiden Effekthascherei vorgeworfen, weil ich finde, in dieser Phase macht es wenig Sinn, Briefe zu schreiben, sondern hier ist Handeln gefordert. Und Handeln bedeutet, dass man einfach das umsetzt, was wir miteinander beschlossen haben. Und deswegen habe ich kein Verständnis dafür, warum jetzt nach einem bundesweiten Lockdown gerufen wird, unabhängig von Inzidenzzahlen. Denn mir kann niemand erklären, was es bringen soll, wenn wir beispielsweise einen Landkreis in Bayern haben oder eine Stadt wie Hof mit extrem hohen Zahlen, was helfen soll, diese Inzidenzen in Ordnung zu bringen, wenn in Nordfriesland, in Schleswig-Holstein der Einzelhandel geschlossen wird. Das macht überhaupt gar keinen Sinn, sondern jeder muss selbst handeln. Auch die beiden Kollegen aus dem Süden können selbst in ihrem eigenen Land handeln. Wir haben einen klaren Rahmen gesetzt und jeder sollte das genauso umsetzen.
Gehört denn zu der Kategorie Effekthascherei auch, dass zuletzt Markus Söder mal eben für sein Bundesland den russischen Impfstoff Sputnik V bestellt hat?
Naja, zumindest hat das nichts mit dem zu tun, was wir auch verabredet haben miteinander. Wir Länder sind dafür verantwortlich, den Impfstoff zu verimpfen, so schnell es geht. Da ist Handeln auch in diesem Fall gefragt. Und der Bund ist dafür zuständig, dass der Impfstoff besorgt wird. Und deswegen kann ich nur sagen, im Rahmen dieser Teilung der Aufgaben haben wir all diese Angebote, die wir ja auch bekommen haben, zu Sputnik immer dem Bund übersandt, weil es dort die Aufgabe ist, das zu bündeln. Und es ist nicht klug, wenn einzelne Länder jetzt hier eigene Verabredungen treffen. Das ist zumindest nicht das, was ich unter Solidarität untereinander verstehe.
Mhm. Wenn hier jeder macht, was er will, Herr Günther, dann ist ja gerade nicht nur bei der Impfstoffbeschaffung zu sehen, sondern auch mit Blick auf das geplante Treffen mit der Kanzlerin in der kommenden Woche, bei den vielen unterschiedlichen Positionen, wie viel Sinn macht denn eigentlich ein erneutes Treffen am Montag?
Also ich dränge nicht auf ein solches Treffen, weil ich sehr, sehr klar sage, dass wir ein verabredetes Regelwerk haben, dass wir mit dem, was wir haben, dem Infektionsschutzgesetz, so wie es jetzt beschrieben ist, mit den Beschlüssen, die wir auf Bundesebene gefasst haben, alle den gesamten Rahmen haben, um diese Pandemie erfolgreich in den Bundesländern zu bekämpfen. Von daher brauche ich keine neuen Besprechungen an der Stelle auch, sondern wir würden es bei uns so handhaben, dass wir genau das umsetzen, was wir miteinander besprochen haben. Aber wenn Bedarf gesehen wird, sich zu treffen, sage ich auch immer deutlich, für jede Absprache bin ich da. Denn dass wir einheitlich handeln, dass wir möglichst in den Bundesländern etwas machen, was Menschen auch verstehen, den Anspruch haben alle Bürgerinnen und Bürger. Und daran sollten wir uns auch selbst orientieren.
Was ist also wahrscheinlicher, dass wir kommende Woche einen neuen Beschluss zu einem Lockdown haben oder einen Unionskanzlerkandidaten?
Ich lasse mich mal überraschen, was wir in der nächsten Woche haben. Ich glaube, es ist klug, wenn wir die personellen Fragen auch möglichst bald klären. Das merken wir, glaube ich, auch alle miteinander. Und trotz alledem ist es wichtig, dass wir streng sind, wenn Inzidenzen wirklich hochgehen. Da bin ich voll dabei, dass wir das auch miteinander von mir aus noch klarer miteinander verabreden, dass es in allen Ländern auch einheitlich gehandhabt wird. Und wenn das geklärt wird in der nächsten Woche, ist ja auch gut.
Und zur personalen Frage sagt er natürlich nichts. Danke, Herr Günther, für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung geführt. Leider haben wir schon sehr oft über Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche berichten müssen. Großbritannien wird gerade davon erschüttert, was jetzt aus den Schulen des Landes ans Tageslicht kommt. Tausende Opfer haben den Mut gefunden zu sprechen. Und sie klagen an, dass frauenfeindliche Sprüche, intime Fotos, sogar Vergewaltigungen zu ihrem Schulalltag gehören. Die Täter? Keine Erwachsenen. Es sind die Schüler und Schülerinnen selbst, die einander so etwas antun. Wassily Gorlot berichtet.
Hinter diesen Mauern zieht sich Großbritannien seine Elite heran. Wer einen Platz am Dulwich College, der Tunbridge School oder in Eton bekommt, wird später CEO, Minister oder sogar Premier. Ausgerechnet diese Elite-Schulen stehen im Fokus einer landesweiten Debatte. Auf der Seite Everyone's Invited teilen vor allem junge Frauen ihre Erfahrungen. Es geht um Rape Culture, sexualisierte Gewalt unter Schülerinnen und Schülern. Tausende Berichte sind online, alle anonym. Nur nicht die Schulen der Täter. Zan Moon ist eine der Betroffenen. Ich war 15, auf einer Party mit Jungs aus Eton und Tunbridge. Ein Junge hat deutlich gemacht, dass er interessiert ist. Ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich es nicht bin. Als wir saßen, hat er angefangen, seinen Fuß bis zu meinem Oberschenkel zu bewegen und in meinen Genitalbereich. Ich habe ihn weggestoßen und bin aus dem Raum gegangen. Er ist mir gefolgt, packte mich am Hals und drückte mich gegen die Wand. Dann begrapschte er mich, küsste mich und steckte seine Hände in meine Unterwäsche. Ich war gefangen. Zan spricht über ihre Erfahrungen, um das Tabu zu brechen. Denn dieser Missbrauch sei nur möglich, weil alle schweigen. Er hörte nicht auf. Und es waren vielleicht 12 andere Leute da. Jungs aus Eton und Tunbridge. Jeder konnte sehen, dass es passiert. Ich habe sehr deutlich gemacht, dass ich mich nicht wohlfühle, das nicht will. Aber niemand hat Hilfe angeboten. Zan hat einen Brief an die Privatschulen geschrieben und fordert darin Reformen. Und sie bekommt Unterstützung von einem, der das Klima auf der anderen Seite von innen kennt. Ein Teil der Privatschulmentalität besteht darin, dass sie dir am ersten Tag sagen, das ist eine Elite-Schule, eine besondere Schule. Du bist etwas Besonderes. Und das gibt vielen Jungs das Gefühl, ja, ich bin wirklich was Besonderes. Ich bin nicht wie die normalen Leute. Mein Verhalten kann keine Konsequenzen haben. Und deshalb handeln viele so, wie sie handeln und kommen meistens ohne Folgen davon. Für ein Interview war die Tunbridge School auf Anfrage nicht verfügbar. Schriftlich teilt die Eliteschule mit, dass sie die Vorwürfe ernst nehme. Vor 2 Jahren hat Patrick hinter diesen Mauern seinen Abschluss gemacht. Auch sein eigenes Verhalten sieht er heute kritisch. Wenn die anderen Jungs frauenfeindliche Dinge sagen und du nicht widersprichst, dann kann das dazu führen, dass sie tatsächlich übergriffig werden. Und es gab so viele Fälle, in denen ich nichts gesagt habe. Wenn du schweigst, dann kann das schlimme Folgen haben. Tausendfach nachzulesen auf Everyone's Invited. Inzwischen lässt die Regierung die gemeldeten Fälle untersuchen. Soma Sarah, die selbst Betroffene von sexualisierter Gewalt ist, hat die Internetseite ins Leben gerufen. Sie fordert eine gesellschaftliche Debatte über Privatschulen hinaus. Sexualisierte Gewalt ist ein globales Problem. Das betrifft nicht nur Großbritannien. Das passiert nicht nur jetzt und nicht nur an Privatschulen. Es wäre ein Fehler, das als Einzelfälle abzustempeln. Das gab es immer und überall. Die Solidarität mit den Betroffenen ist nicht länger zu übersehen. Soma wünscht sich, dass ihre Stimmen gehört werden und die Gesellschaft sich wandelt.
Nochmal zu den Folgen von Corona und einer eher mutmachenden Nachricht. Die Prüfungen für die Abschlussklassen in den Schulen werden stattfinden. Der Nachrichtenüberblick mit Linda Zervakis.
Wie die Kultusministerkonferenz beschlossen hat, sollen alle Schülerinnen und Schüler trotz der Corona-Pandemie ihre Abschlussprüfungen ablegen können. Uneinheitlich bleibt hingegen das Vorgehen nach den Osterferien. Die Länder entscheiden weiter allein, bei welchen Inzidenzen Präsenz- oder Distanzunterricht stattfindet. Lehrerverband und Schülervertreter hatten zuvor bundesweit einheitliche Regelungen gefordert. Bei einem digitalen Treffen von Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit 40 Verbänden wurde noch keine Testpflicht für Unternehmen beschlossen. Während die Industrie vergleichsweise gut durch die Krise kommt, leiden Dienstleistungen und Handel weiterhin stark. Mehr dazu von Samir Ibrahim aus der Frankfurter Börse.
Ein Gipfel in 2 Runden wegen der vielen Teilnehmer. Die Forderungen der Unternehmen an die Politik sind dabei so vielfältig wie die Probleme der unterschiedlichen Branchen. Längst driftet die Wirtschaft in Deutschland auseinander. Die passenden Zahlen dazu lieferte das Wirtschaftsministerium heute selbst. Die Nachfrage aus dem Ausland nach deutschen Wirtschaftsgütern ist durchaus gespalten. Was sehr gut läuft, ist der Verkauf von Investitionsgütern wie Maschinen oder Fahrzeugen. Hier stieg die Nachfrage im Februar gegenüber dem Vormonat um 2,1%. Konsumartikel dagegen waren weniger begehrt. Die Nachfrage sank um rund 2%. Ein Bild, das die Lage in Deutschland recht gut widerspiegelt. Während die deutsche Exportwirtschaft erstaunlich gut durch diese Krise kommt, warnen Tourismusbranche und Einzelhändler immer stärker vor drohenden Pleiten.
In Baden-Württemberg haben Grüne und CDU die Koalitionsverhandlungen über eine Wiederauflage ihres Regierungsbündnisses begonnen. Thema der ersten Gesprächsrunde war die schwierige Finanzlage des Landes. Anfang Mai wollen beide Parteien ihr Regierungsprogramm präsentieren. Die Grünen hatten die Landtagswahl im März klar gewonnen. Ministerpräsident Kretschmann will sich am 12. Mai zum dritten Mal zum Regierungschef wählen lassen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die in Tschechien bestehende Impfpflicht für Kinder für rechtens erklärt. Sie verletze nicht die in Artikel 8 der Menschenrechtskonvention garantierte Achtung des Privat- und Familienlebens. Vielmehr verfolgten die tschechischen Behörden damit das legitime Ziel, die Gesundheit sowie die Rechte anderer zu schützen. Mehrere Familien hatten gegen die Impfpflicht geklagt. Israel gedenkt der etwa 6 Millionen Holocaust-Opfer. Wie hier in Jerusalem hielten die Menschen am Morgen landesweit 2 Minuten inne. Der gesamte Verkehr stand still. Israels Premierminister Netanyahu und Präsident Rivlin legten an der Gedenkstätte Yad Vashem Kränze nieder. Nach offiziellen Angaben leben heute noch rund 175.000 Holocaust-Überlebende in Israel. Der vor Tagen bei Sturm und hohen Wellen in Seenot geratene niederländische Frachter ist sicher in einem norwegischen Hafen eingetroffen. Schlepper brachten die Eemslift Hendrika nach Ålesund an die Westküste. Damit wurde verhindert, dass empfindliche Naturgebiete verschmutzt werden. An Bord befinden sich hunderte Tonnen Schweröl und Diesel. Die Besatzung war bereits mit Hubschraubern gerettet worden.
Als in dem saarländischen Städtchen Saarlouis am 19. September 1991 ein Flüchtlingsheim in Flammen aufging und der 27-jährige Samuel Yeboah aus Ghana in den Flammen starb, da waren schon damals viele überzeugt, dass Rechtsextremisten hinter dem Verbrechen steckten. Fast zeitgleich hatte es ähnliche Anschläge in Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen oder Solingen gegeben. Doch in Saarlouis glaubte man an einen Unfall. Wollte man wohl auch an einen Unfall glauben, denn die Stadt lehnte ein offizielles Gedenken an Samuel Yeboah ab. Nun aber hat die Geschichte Saarlouis eingeholt. Nach nahezu 30 Jahren wird der Fall wieder aufgerollt und auch die Stadt beginnt sich dem zu stellen, was damals wirklich geschah. Die Mittendrin-Reportage von Simone Blass.
Hier stand dann dieses Haus. Wurde dann irgendwann in den 2000ern abgerissen und dann diese Arztpraxis hier errichtet.
Frank Kerner ist in der Brandnacht als Feuerwehrmann im Einsatz. Ich treffe ihn am Tatort. Hier werfen bislang unbekannte Täter am 19. September 1991 einen Brandsatz ins Treppenhaus des Flüchtlingsheims Weißes Rössel.
Dieses blaue Licht, es war noch dunkel, die Schreie. Der Rettungsdienst und dann nachher dieser Samuel Yeboah mit seinen schweren Verbrennungen, das hat wirklich wehgetan, muss ich wirklich sagen. Da stehe ich heute noch unter Schock.
Immer noch ist er fassungslos über die Feigheit und Kaltblütigkeit der Täter.
Ich habe mich damals schon geschämt, Saarlouier zu sein.
Er berichtet aber auch von einer großen Betroffenheit in der Stadt, von Solidaritätsbekundungen direkt nach dem Anschlag, Hilfsaktionen. Viele sind damals überzeugt, Rechtsextreme stecken hinter der Tat. Ein naheliegender Verdacht. In Saarlouis gibt es Anfang der 90er eine sehr aktive rechte Szene. Es kommt zu Aufmärschen. Doch die Polizei stellt ihre Ermittlungen nach 11 Monaten ein, findet keine Beweise für ein fremdenfeindliches Motiv. Der Stadt sei das damals sehr gelegen gekommen, ist Roland Röder von der Aktion Dritte Welt Saar überzeugt. Ausländerhass passte einfach nicht ins Selbstbild.
Und die Stadt Saarlouis hat es halt verweigert, weil es schlecht fürs Image war. Man hat sich als weltoffene Stadt gerne im Saarland präsentiert und da hat dieser rassistische Mord nicht dazu gepasst.
Mitten in Saarlouis, hier in der französischen Straße, organisiert er gemeinsam mit Flüchtlingsrat, Antifa und anderen seit fast 30 Jahren Veranstaltungen gegen das Vergessen in der Stadt. 2001 bringen sie eine Gedenktafel direkt am Rathaus an. Darauf nennen sie die Tat rassistisch. Wohl zu viel Provokation. Die Tafel wird am selben Tag wieder entfernt. Die Kosten von 134,50 Euro fordert die Stadt per Gericht zurück.
4 Jahre lang hat die Stadt Saarlouis prozessiert. Das ist in meinen Augen nichts anderes als deutscher Wahn.
Fast 30 Jahre lang versuchen die Verantwortlichen, die Erinnerung an das Verbrechen aus dem Stadtbild zu verdrängen. Doch Mord verjährt eben nicht und im vergangenen Sommer zieht die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich. Sie sieht gravierende Anhaltspunkte für ein rechtsextremistisches, fremdenfeindliches Tatmotiv. Das sorgt auch in der Rathausspitze für ein Umdenken. Einstimmig beschließt der Stadtrat Mitte März einen offiziellen Gedenktag am 19. September, dem Todestag Jeboas, initiiert ein Demokratietraining für Jugendliche. Peter Demmer, seit 3 Jahren Oberbürgermeister, berichtet von weiteren Plänen der Stadt, einem zentralen Mahnmal für Opfer von Hass, Gewalt und Diskriminierung etwa und einer Gedenktafel für Jeboa am Tatort. Das Thema wühle auch die politisch Verantwortlichen auf.
Die Diskussion war sehr intensiv, auch tiefgehend, zum Teil emotional. Muss ich schon sagen, also ich habe das so in der Form zu diesem Thema hier im Saarlouis Stadtrat noch nicht erlebt.
Können Sie es aus heutiger Sicht nachvollziehen, dass die Stadt sich lange vielleicht auch der Geschichte verschlossen hat?
Ja, ich weiß nicht, ob meine Vorgänger sich der Sache verschlossen haben. Das will ich so eigentlich nicht sagen. Es war nur nie nachgewiesen, dass tatsächlich diese Tat einen rechtsradikalen Hintergrund hatte. Es war zu vermuten, aber es war nie bewiesen. Und ich glaube, darauf hat man abgestellt.
Dass sich diese Haltung jetzt ändert, darauf warten auch die Jusos seit langem.
Ich glaube, nach fast 30 Jahren ist es überfällig, dass es ein öffentliches Gedenken gibt. Und das soll nicht irgendwie am Stadtrand gedrängt sein, sondern in der Innenstadt gut sichtbar, damit man den Namen Samuel Jeboa erinnert, aber auch an seine Geschichte und an das, was hier vorgefallen ist. Und das wäre ein gutes Statement und wird der Stadt Saarlouis gut stehen.
Noch lebt die Erinnerung an Samuel Jeboa vor allem hier, auf dem Friedhof, etwa 3 Kilometer von der Stadtmitte entfernt. Dass das Andenken an ihn nun stärker ins Zentrum rücken soll, für viele eine längst überfällige Entscheidung.
So, Wetter und das heißt warten auf den Frühling, Claudia.
Ja, Karin. Und vor allem der Norden, der wird da noch eine Ecke warten müssen, denn da wird es am Wochenende ungemütlich, nass und vor allen Dingen kalt. Der Süden bekommt Frühling und zwar schon Frühling satt. So sieht das in den nächsten Tagen aus bei der Vorschau. Es kommt warme Luft aus Südwesten. Am Samstag liegt dann aber über der Mitte eine Front. Das heißt eine Front, die warme Luft im Süden von der kalten Luft im Norden trennt. Eine klassische Luftmassengrenze. Und entlang dieser wird es zum Teil richtig kräftig regnen. Es wird länger anhaltend regnen. Und die Temperaturen sind eben sehr unterschiedlich. Das gucken wir uns an, wenn wir uns jetzt den Sonntag anschauen. Dann zieht die Luftmassengrenze weiter nach Norden und Nordwesten. Im Südosten, Niederbayern beispielsweise, 22 Grad. Hinter der Front 5 Grad, immer mal wieder nass. Und die Front entlang weiterhin kräftiger Regen. Das Einzige, was noch nicht so ganz sicher ist, ist, wo genau diese Luftmassengrenze liegen wird. Im Moment sind sich Wettermodelle noch nicht so ganz einig. Die einen sehen es etwa so 150, 200 Kilometer weiter nördlich als das andere Modell. Dementsprechend einfach gesagt im Nordwesten kalt und nass, im Südosten sonnig und warm. Das ist schon mal sicher und zwar für Samstag und Sonntag. Jetzt in der Nacht gibt's erstmal nach Süden hin oft locker bewölkten bis sternklaren Himmel. Im Norden hängen so ein paar dichtere Wolken, die bringen aber nur selten wenige Tropfen. Das wird eben schon Vorboten von einer Front sein und die bringt dann auch morgen im Laufe des Tages etwas Regen, der kommt gar nicht weit nach Süden voran. Im Süden bleibt's recht sonnig und auch locker bewölkt. Dementsprechend also auch morgen schon eine Zweiteilung. In der Nacht merkt man das, da wo der Himmel sternklar ist, wird's kalt mit -1 bis -6 Grad, nach Nordwesten hin 2 bis 5 Grad. Und am Nachmittag eine ähnliche Zweiteilung, aber nicht ganz so massiv wie am Wochenende. 7 bis 10 Grad unter den dichten Wolken im Norden, im Breisgau 19 Grad, alles andere dazwischen. Und dann halt am Wochenende dieser wirklich zum Teil kräftige Regen über der Mitte. Da unter dem Regen gerade mal 5 bis 7 Grad, südlich davon bis zu 19 Grad. Bayern, Baden-Württemberg bekommt viel Sonne ab. Und das sieht am Sonntag nicht viel anders aus. Da hängt die Front dann im Nordwesten, daran anschließend Schauer, Gewitter, im Süden warm, im Norden kalt. Und am Montag wird es dann, da wird es wieder gerechter, für alle wieder deutlich kälter.
Danke, Claudia. Und das war's für heute von uns. Jetzt kommt der Irrsinn der Woche in Extra 3. Und im Nachtmagazin erfahren Sie heute von Julia Niharika-Senn gegen 0.20 Uhr, was der neue US-Präsident gegen Waffengewalt unternehmen will. Wir sind morgen wieder da. Bis dann.